Lieber Scheiterhaufen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scheitern für Anfänger hier auf YouTube oder auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ich hoffe, es geht euch gut und starte direkt mit einer Frage an euch. Diskutiert ihr noch oder überhaupt im Internet? Ich mache das jetzt schon über ein Jahrzehnt und bin dementsprechend relativ früh mit Beleidigungen, Mordfantasien und anderen schlimmen Dingen konfrontiert gewesen. Aber damals hatte man mir gesagt, ja, das ist halt das Internet. Es hat mich schon damals etwas wütend gemacht, denn nee, es ist nicht das Internet, das sind Menschen. Und das wurde in den letzten Jahren, finde ich, immer deutlicher. Denn es sind nicht mehr gesichtslose Einzelfälle, die man einfach ignorieren sollte. Oder doch? Immer mehr junge Menschen, besonders junge Männer, radikalisieren sich im Internet und auf Social Media. Neue Plattformen und neue Algorithmen, die zwangsläufig nicht jeder versteht, sorgen dafür, dass man innerhalb von kürzester Zeit Inhalte angezeigt bekommt, die das eigene Verhalten, Feind und Weltbild prägen. Menschen werden indoktriniert, rassistische und sexistische Ansichten werden durch manipulativen Content übernommen. Toxische Männlichkeit ist hier wahrscheinlich ein paar Leuten schon ein Begriff. Mein heutiger Gast, Kaspar Weimann, stellt sich gemeinsam mit dem Kollektiv Online-Theater.live nicht nur den Radikalisierungsprozessen, klärt nicht nur über Funktionsweisen, Plattformen und Algorithmen auf, er reflektiert auch die Ästhetiken, die Narrative und die Manipulationstechniken neuer rechter Netzwerke auf eine kreative Art und Weise, beispielsweise mit dem Projekt Mike Hacking the Manosphere. Besonders und vor allem überraschenderweise hat es mir das Konzept der empathiebasierten Gegenrede angetan. Denn ich habe es fast schon für eine Frechheit gehalten, auch nur in irgendeiner Form Empathie mit meinem Gegenüber zu empfinden, das mir den Tod wünscht. Naja, abgesehen davon, dass es darum auch gar nicht geht, habe ich dennoch mit einer ähnlichen oder abgewandteren Variante tatsächlich ganz große Erfolge erzielt und bin bis heute fast schon ein bisschen wütend drum. Und genau darüber und vieles mehr habe ich mich mit Kaspar unterhalten. Und als jemand, der sich mit dem Namen Maggie Messer schmückt, freut es mich natürlich umso mehr, dies heute mit jemandem zu tun, der zusätzlich auch noch probiert, uns Normalos das Theater zugänglicher zu machen. Also wenn ihr mittlerweile schon aufgegeben habt, zu diskutieren und mit Leuten sich auszutauschen, gerade jetzt vor sehr wichtigen Wahlen, lasst uns nicht scheitern, sondern gemeinsam in dieser Folge besprechen, was man tun kann. Denn so wie wir gleich lernen werden, ist Hoffnungslosigkeit das Letzte, was wir gerade gebrauchen können. Dementsprechend hoffe ich, dass auch die Kommentare und auch Reaktionen auf die Folge empathiebasiert sind und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Channel auf YouTube, aber auch auf den gängigen Plattformen für Podcasts abonniert und gut bewertet. Aber jetzt lasst uns auch gar nicht mehr so lange schnacken. Herzlich willkommen, Kaspar Weimann.
Das war voll schön, ey.
Sehr gut, das höre ich gern.
Wie kam es eigentlich zu dem Namen? Darf ich das fragen? Maggie Messer?
Ja, ich wollte nicht mehr mit meinem Klarnamen tatsächlich auftreten. Und ich bin ein großer Bertolt Brecht-Fan und mag auch die Drei-Groschen-Oper aus mehreren Gründen, weil er eben gesagt hat, also er hat die zwar geklaut, muss man ja auch mal dazu sagen, das habe ich leider erst im Nachhinein erfahren, aber ich fand es so toll, dass er versucht hat, damals das Theater eben auch den Leuten von der Straße irgendwie so zugänglich zu machen. Und das hat alles so ein bisschen
checke. Ja, wie schön. Es ist auch so interessant, weil Maggie Messer ja dieser Charakter ist. Es gibt ja dieses eine Lied, wo es so ist, und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Doch McKees hat ein Messer und das Messer sieht man nicht. Genau. Ich finde es so witzig, weil es passt zum Thema, oder nicht?
Ja,
also es passt so voll zu so zu diesem Thema, so rechter Einflussnahme oder maskulinistischer Einflussnahme.
Absolut.
Welche Messer sieht man nicht? Welche Messer verbergen sich?
Oh ja, irgendwie. Das ist schön. Das fängt gut an. Das fängt gut an. Ich habe tatsächlich auch schon die erste Frage, die da auch ein bisschen in so eine Symbolik reingeht. Und zwar, die kommt nicht von mir, sondern die erste Frage stellt immer der letzte Gast oder die letzte Gästin.
Geil.
Und die Person wusste ja nicht, dass du es bist. Ich wusste das auch nicht. Und die Frage war, bist du der Boxsack oder der Boxer? Ein bisschen random, aber ich finde auch, das passt.
Ist eine, ist also. Also ich möchte mich natürlich weder noch verorten und sagen sozusagen, ich möchte die Person sein, die sagt, dass Boxsäcke keine Menschen sind, sondern Boxsäcke Boxsäcke bleiben und es voll gut ist, Boxsäcke zu hauen und nicht Menschen. Und das heißt, ich möchte auf gar keinen Fall der Boxsack sein und mache mich auch hoffentlich nicht zu einem. Und ich bin der Boxer, aber ich hau wirklich auf den Boxsack ein und versuche nicht auf andere Menschen einzuhauen.
Ja. Ich fand die Frage und das Bild so schön, weil Ich glaube, es wird ja momentan eben so vielen vermittelt, dass man auch nicht der Boxsack sein soll, sondern eben der Boxer. Gerade wenn es um die Frage geht, also es ist ja alles ein Kampf mittlerweile für viele, besonders junge Männer. Und da dachte ich mir, ja, das passt heute auch ganz gut so rein. Tatsächlich habe ich die Frage beantwortet mit, ich glaube, ich bin oft der Boxsack.
Scheiße. Ja.
So, das war so mein erster Moment, aber ich arbeite darauf hin, vielleicht nicht nur immer der Boxsack zu. Vielleicht bin ich auch beides, ich weiß
Ich
es
finde,
nicht.
darf ich dazu direkt was sagen, was vielleicht ein
Ja.
bisschen fast zu tief eintaucht schon? Also, ich finde so, was ich halt gemerkt habe, als eine Person, die selber auch teilweise Ziel von so rechten Hassattacken online geworden ist oder wird, also jetzt nicht so, also nicht so krass oder nicht so viel wie wahrscheinlich viele, viele andere irgendwie, merke ich aber, dass die Leute nicht auf mich eindreschen, also das machen sie dann schon, ne? Aber irgendwie, sondern auf das Konzept, was sie von mir haben. Und dieses Konzept haben sie gelernt von zum Beispiel rechten Netzwerken, antifeministischen Netzwerken, queerfeindlichen Netzwerken, die halt irgendwie sozusagen Stimmung erzeugen gegen Leute. Und das heißt, wenn Leute auf mich eindreschen, hilft mir die Perspektive, dass sie eigentlich nicht auf mich eindreschen, sondern auf das Konzept basically von mir. Das macht natürlich den Schaden, den ich dadurch kriege, nicht kleiner, aber das hilft mir darauf zu reagieren auf eine Weise. You know what I mean?
Ja, voll. Vor allem, wenn man es dann doch persönlich nehmen sollte, dann hilft das extrem.
Ja.
Ich nehme da auch direkt ein Thema vorweg. Das habe ich zwar erst für später geplant, aber es passt gerade so gut, wegen dem empathiebasierten. Naja,
Empathiebasierte Gegenrede?
genau, ja.
Ja.
Mir ist auch aufgefallen, weil ich irgendwann angefangen habe, eigentlich aus so einer Verzweiflung heraus mit den Leuten nett zu schreiben, weil ich mir dachte, was anderes bleibt mir irgendwie gar nicht mehr übrig.
Ja.
Habe ich auch gemerkt, krass, die sind nicht auf mich sauer, wie du es gerade gesagt hast. Also die beleidigen am Anfang, aber wenn ich dann so weiter nachfrage und lieb bin und so weiter, dann kommt meistens raus, dass sie eigentlich mit ganz anderen Dingen Probleme haben. Und dann
Ja.
besprechen wir das. Und dann merken, und dann entschuldigen die sich sogar bei mir. Und das war für mich so, also es war für mich mindblowing, weil eigentlich wollte ich sie erst verarschen, in
Ja.
Anführungsstrichen, und sagen, wenn sie zum Beispiel sagen, ich bin hässlich, dann sage ich, ja, ich wollte mich eh operieren lassen, was würdest du an meiner
Ja.
Stelle ändern? Und dann sind die am Anfang zwar schon so, hey, bist du crazy, was ist mit dir falsch? Aber sie merken plötzlich, was es bedeutet, wirklich zu sagen, hey, du bist hässlich, also dass das eine Wirkung auf die Person auch hat.
Voll. Das ist halt so, so krass, weil es gibt halt genau dafür gibt es halt Studien, die genau das rausgefunden haben. Also sozusagen, man hat so den, also in so einer Social Media Umgebung, in der so Missachtung oder Hass total normalisiert ist, hat man so sehr, sehr schnell immer so den Gegenfront parat. Also sozusagen, man will immer so zurückfronten auf eine Weise. Und da gibt es halt einfach Studien, die belegen, dass das zu einer weiteren Verhärtung führt, was ja auch logisch ist, wenn man mal so drüber nachdenkt irgendwie. Und daher kommt eben auch so dieses empathiebasierte Kontern oder dieses empathiebasierte Gegenrede auf eine Weise.
So gute Erfahrung ich jetzt auch damit gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich es anderen raten könnte. Weil ja da so viel, also wenn jetzt zum Beispiel eine rassismusbetroffene Person ist, ne, dann weiß ich nicht, ob ich ihr sagen kann, hey, red doch mal nett mit der Person, weil die Wut, das ist nämlich auch so ein Part,
Ja.
der irgendwie zu der Reise dazugehört. Manchmal darf die Wut auch da sein. Und es werden auch jetzt ein paar Leute zuhören und sich fragen, Maggie, seit wann bist du nett zu den Leuten? Weil ich auch voll oft voll reingehe, voll auf Mutter gehe, auf alles. Ich weiß, das ist
Ja.
falsch, aber ich habe so eine Wut in mir.
Ja, und ich glaube, die muss auch total raus. Es ist auch total wichtig, dass diese Wut raus kann. Ich glaube, es gibt verschiedenste Formen des Aktivismus und alle sind irgendwie wichtig. Also was so meine Antwort darauf ist eigentlich so eine Allyship. Also ich gehe zum Beispiel nicht in Kommentarspalten, in denen queerfeindlicher Hass stattfindet. Ich gehe und schreibe da Gegenrede rein. Aber ich als so weiße Person, also als Kartoffel, kann halt sehr, sehr gut in die Kommentarspalten gehen, in denen rassistische Hetze passiert, weil da bin ich halt nicht betroffen von dem Hass. Also da gibt es so eine Form von Allyship, die man üben kann und die da hilft. Ich merke nur bei diesen Angriffen an mich selber, also das verstehe ich total, ne? Also und vor allem hängt es auch damit davon ab, wie viel kriegt man eigentlich ab? Also wenn ich jetzt ein Video, also ich habe jetzt so ein, zwei, drei Videos, die wirklich krass viral gegangen sind, die ich gemacht habe, so, wo ich dann irgendwann auch einfach nicht mehr reingucke, so richtig, was da irgendwie so passiert. Aber solange es in so einem Rahmen bleibt, der so übersichtlich bleibt, merke ich, dass ich ein besseres Gefühl hatte danach, wenn ich so empathiebasiert reingegangen bin, und zwar gar nicht so sehr um die Leute zu, um die Leute halt irgendwie so zu überzeugen von irgendeinem Gegenteil oder so, sondern irgendwie aus dem Gedanken heraus, dass wenn ich Content gestalte, dann mache ich so wie mehrere Bühnen auf. Also so mein Video ist einerseits, das, was ich hochlade, ist einerseits eine Bühne, da präge ich so eine Geschichte, aber weil dieses Video hochgeladen wird auf einer Plattform, an denen es halt Kommentarspalten gibt, mache ich auch die Kommentarspalten als Bühnen auf. Und ich frage mich immer, was für eine Erzählung will ich hier in diesen Kommentarspalten eigentlich nach vorne bringen? Weil die Kommentarspalten, also ich weiß nicht, ob du es auch kennst vom eigenen Social Media Verhalten, die Kommentarspalten gehören halt einfach dazu. Ganz besonders auf so TikTok oder so. Kommentarspalten sind halt Teil der Erzählung immer. Und diese Erzählung versuche ich immer so mitzugestalten. Und da hilft mir das irgendwie, weil, also ich muss mich da auch so ein bisschen von mir lösen. Ich muss da verstehen, das ist so eine Figur oder so eine Rolle, die ich da spiele in dem Video. Und die Leute reagieren auf die Figur und auf die Rolle und nicht auf mich. So.
Absolut.
Und das ist ein bisschen hilft mir da der Gedanke. Ich check aber voll, wenn das einfach nicht hilft und wenn es einfach super persönlich ist und man es einfach zum tausendsten Mal gehört hat, dann soll man sich damit auch nicht sich beschäftigen, sondern halt irgendwie auf eine Allyship setzen oder so.
Ja,
Ja.
manchmal geht man ja auch in Videos wirklich nur wegen den Kommentaren, also in die
Ja.
Kommentarspalte. Da, es gibt ja diesen Spruch, ich bin nur hier wegen den Kommentaren, weil die schon viel besser sind als das Video selbst,
Auf jeden
ne?
Fall, ja, auf jeden
Ja,
Fall. Da schiebt sich
stimmt.
auf jeden Fall auch so ein Content gerade hin, ne? Ganz, also
Genau.
so, ja.
Ja. Ich habe nur immer Angst, dass wenn ich jetzt so empathiebasiert gegenrede, zum Beispiel im Fall von Rassismus, dass Leute das lesen und denken, ich gehe jetzt zu sanft mit der Person oder was ist mit Maggie denn gerade los? Also, weil da denke ich mir noch manchmal, ja, ist eigentlich ein zweiter Account wäre vielleicht ganz smart, so ein Fake-Account oder
Ja, das ist
so.
ja, es hängt ja bei dir auch natürlich an. Du hast ja sozusagen als Maggie auch eine Corporate Identity. Also sozusagen zu Maggie gehört ja vielleicht auch so Form des Aktivismus, der halt ein bisschen frontet, der halt ein bisschen aneckt, so mäßig. Das ist, glaube ich, dann eher für die Leute, die nicht selber irgendwelche crazy CIs oder so haben, sondern heißt das CI?
Ich weiß es nicht, aber
Aber ich weiß, also du weißt, was ich meine, oder?
ja, aber ich habe das tatsächlich nicht.
Ach,
Ich
Corporate
bin's,
Identity.
ich würde sogar bei mir sagen, dass ich mir gar nicht als eine Kunstfigur oder als eine Creatorin in dem Kommentar dann einen Gedanken mache, sondern viel zu sehr im Privaten bin. Also ich müsste mich eigentlich eher mehr am Riemen reißen, weil ich glaube, als Privatperson schreibt man dann vielleicht doch noch mal anders. Aber das ist auch gerade nur so eine Phase, wo ich bin, so
Checke.
eine
Es geht ja auch
Wutphase.
immer nicht da, es geht ja auch nicht darum, bei empathiebasierter Gegenrede den Leuten zuzustimmen, ne? Es geht ja sozusagen, eigentlich geht es um zwei Dimensionen der Empathie. Also das ist jetzt, was ich jetzt erzähle, das ist so ein Wissen von so einer Schweizer Forschungsgruppe, die heißen Stop, die haben sich selber Stop Hate Speech genannt und die haben da eben verschiedene Studien zugemacht. Das ist auch nicht die einzige Forschungsgruppe, die dazu Studien gemacht hat und das belegt hat, aber die haben eben Studien gemacht und die auch noch in der Wissenschaftskommunikation eben so dann kommuniziert, dass man wirklich so wie so kleine Handlungsanleitungen bekommt. Also, und das ist wirklich eine total empfehlenswerte Seite. So stophatespeech.ch
Na
ist
cool.
das. Und die sagen zum Beispiel, es geht da um zwei Dimensionen der Empathie. Und das eine ist, eine empathische Gesprächsöffnung zu suchen. Also sowas wie, also die der Person, auf die man antwortet oder unter der man antwortet, halt irgendwie signalisiert, man versteht, dass sie auch, dass sie ein Mensch ist und irgendwie auch auf der Suche ist und nicht weiß oder auch zu Empathie auf eine Weise fähig ist. Also der Person sozusagen diese Kompetenz, eine menschliche Kompetenz irgendwie so zumessen. Und dann geht es darum, Empathie mit der Betroffenen oder Opfergruppe der Gewalt sozusagen herzustellen. Nicht Empathie mit sozusagen der Person, die Hass oder Missachtung verbreitet, sondern eine Empathie mit der Opfergruppe. So.
Ah, okay.
Ja, und also und darum geht es dann irgendwie, dass dann halt Leute merken, ah, stimmt, man kann auch nicht hasserfüllt oder missachtungserfüllt sozusagen reden miteinander.
Ja, voll. Wie bist denn du? Also pass auf, jetzt muss ich
Ja.
wieder ganz von
Ja,
vorne
wir sind
anfangen.
total reingeschlittert,
Ja,
ne?
genau.
In einem
Aber das muss
kompletten
man
Plan. Ja, genau, denke
ausnutzen.
ich auch.
Damit die Leute, und ich glaube, das unterschätze ich auch immer wieder, erstmal so ein Verständnis für Algorithmen haben. Ich habe es ja gerade schon im Intro gesagt, dass sich dahingehend ja vieles auch verändert hat, was die Plattformen betrifft. Vielleicht kannst du da so einen kleinen Einblick geben, wie funktioniert so ein Algorithmus und warum kann der auch gefährlich sein?
Große Frage. Ja, klar. Also ich kann das, glaube ich, beantworten für so Hochkant-Videoplattformen. Also so TikTok, Insta-Reels, Facebook-Reels, YouTube-Shorts. Oh Mann, wo fängt man denn an? Also vielleicht kann man da anfangen, dass eben so TikTok so eine Art Algorithmus-Paradigmenwechsel hervorgerufen hat. Also eine große, große Veränderung, wie so ein Social Media Feed gestaltet wird. Einfach dadurch, dass TikTok eine Oberfläche gestaltet hat, mit der man nicht interagieren kann, ohne Daten zu hinterlassen. Also früher, bevor TikTok kam, konntest du dich durch ein Newsfeed sozusagen bewegen und erst wenn du geliked hast oder erst wenn du kommentiert hast, wusste die Plattform, ah, dieser Content ist für eine Person interessant. Und seit TikTok ist es nicht mehr, ob man liked oder kommentiert, das Wichtigste, sondern die Zeit, die man auf einem Video verbringt. Also, und das ist nämlich was viel, viel Unbewussteres. Also auch ein Video, was ich nicht liken würde, was ich mir aber total lange anschaue, merkt der Algorithmus, dass ich das interessant finde. Oder manchmal, dass ich Videos like, obwohl ich mir sie gar nicht anschaue, weil ich eine Person sein will, die dieses Video liked. Ich weiß nicht, ob du das so kennst von dir, dieses Verhalten so. Das wird halt so bei TikTok oder seitdem TikTok diesen Paradigmenwechsel hervorgerufen hat, einfach hat sich ganz, ganz krass verändert, weil so ein unbewusstes NutzerInnenverhalten viel, viel wichtiger ist, das unbewusste Watch-Verhalten. Und das ist halt was, was dann die anderen Plattformen alle übernommen haben. Also Facebook, Insta, YouTube, die haben alle so diese Empfehlungsalgorithmen und dieses Zeitauslesen der Leute übernommen. Und das führt eigentlich dazu, dass sich so Filterblasendynamiken einfach noch viel krasser sozusagen verschärft haben und aufgebaut haben. Also, und vor allem, das ist halt auch das Krasse, dass man so Communities bildet mit Leuten, die man gar nicht kennt. Also allein dadurch, dass es gibt jetzt zum Beispiel das Video A und das Video A habe ich 45 Sekunden lang angeschaut und irgendeine Person irgendwo, die ich gar nicht persönlich kenne, hat sich dieses Video auch 45 Sekunden lang angeschaut. Und dann merkt der Algorithmus, dass wir uns ähnliche Videos eine ähnliche Zeit anschauen und deswegen spielen sie uns immer, testen sie an uns, was die andere Person sozusagen mag. Und so bilde ich mit der Person, obwohl ich die gar nicht kenne, sozusagen wie so eine algorithmische Community. Und mit algorithmischer Community ist halt auch eine ideologische Community gemeint. Und das verstärkt halt einfach diese crazy Filterblasendynamiken. Und so funktioniert halt einfach so Hochkant-Videoplattform aktuell.
Ja,
So.
ne, und es ist nicht mehr so wie früher, dass man Leuten aktiv folgen muss, um wirklich Content zu sehen, sondern es kann auch passieren, wenn man denen gar nicht folgt, ne?
Genau, auf diese
So.
Weise, ja,
Ja,
genau.
ich merke das auch in Diskussionen im Internet ganz stark, dass eigentlich Argumente immer genannt werden, wo ich mich frage, Moment mal, warum weiß es die Person denn nicht? Und das liegt einzig und allein daran, dass sie sich in ihrer Bubble betrifft und befindet und ich mich in meiner. Also ich kenne auch ihre Argumente gar nicht und frage mich dann, hä, wie kommt die denn jetzt auf so einen Mist? Und dabei ist es eine Selbstverständlichkeit für diese Bubble, so zu reden, solche Argumente zu bringen. Also wir entfremden uns da auch ein bisschen.
Toll. Ich kenne es auch von mir, dass ich immer so denke, dass das, was ich in meinem Feed sozusagen habe, das wissen jetzt einfach alle. Also, das ist ja völlig klar. Das muss man jetzt gar nicht mehr thematisieren. Das ist Leuten völlig bewusst. Und dann, ich habe manchmal so mit meinen Studis mache ich so ein Seminar, wo wir uns ab über aktuelle, in welchen Bubbles wir unterwegs sind, so ein bisschen Bubble-Update, wie haben wir so ein Format von den Drinnies übernommen,
Geil.
so, wo wir uns gegenseitig erzählen, in welchen Bubbles wir unterwegs waren. Und zum Beispiel gab es das vor kurzem, da war diese, oder vor kurzem, ist jetzt auch schon einige Monate her, da gab es diese Thomas Gottschalk-Sache mit dieser Bambi-Rede, wo er über Cher, the only women that I ever respected oder sowas, irgendwie sowas ähnliches hat er gesagt. Und es war so krass, ich dachte, das weiß einfach jeder. Und das wusste die Hälfte der Leute im Raum, hat das mitbekommen überhaupt. Und das
Ach,
fand ich schon
krass.
crazy.
Ja,
So,
total. Es gibt
ja.
nicht mehr diesen Lagerfeuer-Moment. Früher hat man um 20:15 Uhr, alle haben dasselbe ungefähr geguckt oder irgendwie hat man auf TV Total oder irgendwie sowas, irgendwie so Witze mitbekommen, hat Insider gehabt. Simpsons, finde ich, ist immer so ein gutes Beispiel.
Ja.
Und jetzt ist das gar nicht mehr da. Das stimmt.
Das ist voll relevant. Also, weil so diese Zeit dieser Massenmedien sind einfach over. Ne?
Ja.
Also, wir alle haben ihre eigenen Medienzugänge und alle suchen ihre eigenen Medienreproduktion. Das merke ich zum Beispiel auch. Ich bin so unterwegs in so rechten Netzwerken, im Sinn auf so rechten Telegram-Channels und Gruppen und so. Und Auch so in Telegram-Chats, in denen halt so, keine Ahnung, 100.000 Leute oder so drin sind. Und da werden dann manchmal so News von so Tagesschau geteilt, aber sozusagen gefiltert. Also es wird sozusagen gesagt, ah, die Tagesschau berichtet darüber, das und das ist scheiße, so und so denkt die Tagesschau darüber und deswegen muss man da jetzt, also und deswegen muss man das jetzt so und so sehen. Und dann gehen die Leute von diesen rechten Chats auf diesen Tagesschau-Post und posten da ganz, ganz viel Hass drunter. So, also weil sozusagen diese, selbst diese großen Medien, diese öffentlich-rechtlichen Medien, selbst die werden immer wieder durch so einen Filter dann immer erst so angeschaut und durch eine Kritik so angeschaut. Das Tagesschau-Beispiel hat sich jetzt nicht auf so Kritik zur
Nee.
Israel-Palästina-Korrespondenz der Tagesschau bezogen, sondern über andere Sachen, die dann in rechten Netzwerken sozusagen sich lustig gemacht wird.
Ist
Weil
ein
dieses
wichtiger
Thema.
Punkt. Ja,
Ja,
das
weil
meinen die
da,
nicht.
nee, genau, aber da, weil da teile ich die Kritik sehr.
Ja,
So,
same,
in der Tagesschau,
same,
ja.
same. Was bedeutet das dann gerade für junge Menschen, die, also ich kann mir halt vorstellen, oder ich höre das auch zum Teil, dass Erwachsene gar keinen Einblick mehr haben, was ihre Kinder da überhaupt machen. Und die Frage ist jetzt, können die auch in diese Chats, sollen die auch in diese Chats oder sollen die auch mal gucken, was auf TikTok passiert?
Also das ist natürlich total viel verlangt und total viel gefragt. Also weil dann kann man sofort die Frage stellen, wo fängt das an, wo hört das auf? Also sollen sie auch auf TikTok, sollen sie sich auch ein Roblox-Profil machen und also keine Ahnung, und bei Roblox ein bisschen mitzocken, sollen sie auch in irgendwelchen Minecraft-Communities reingehen? Also die Frage ist ja, wo entsteht und zirkuliert Popkultur? Weil Popkultur ist die Trägerin von Bildung, von Pädagogik, von so Sozialverhaltensvorbildern oder so, ne? Und die findet halt irgendwie so überall in diesen Communities statt. Und ich glaube, man muss nicht alles machen, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, mal ein bisschen zu gucken. Ich beschäftige mich jetzt mal intensiv damit, was eigentlich so ein 15-jähriger Fußballfan auf TikTok ausgespielt bekommt. Und dann treffe ich mich mit meinen Friends und eine Freundin von mir hat sich mal damit darum gekümmert, was eigentlich so bei 17-Jährigen in so YouTube Make-up, Schmink- und Lifestyle-Tutorials halt irgendwie aktuell passiert. Und dann tauscht man sich gegenseitig darüber aus, was man so beobachtet. Und man tauscht sich auch über seinen eigenen Feed aus. Ich glaube, das muss man schon mehr machen. Das merke ich auch, das mache ich auch im Seminar mit meinen Studis, dass wir uns darüber austauschen, was geht ab, weil man ist mit dieser Social-Media-Nutzung, man ist in so einer hypersozialen Situation, wo so viele Leute mit teilnehmen, aber so wenig redet man mit Leuten in der konkreten physisch-sozialen Umgebung, so wenig über dieses Social Media Experience und was man da eigentlich mitbekommt. Das ist total crazy irgendwie so manchmal. Und ich glaube, das ist gut, sich darüber auszutauschen und auch in andere Bubbles reinzugucken, auch mal das Handy zu tauschen und mal den TikTok-Feed von anderen Personen durchzuswipen und zu gucken, wie ist denn das eigentlich da?
Absolut. Jetzt habe ich vorhin auch Manosphere, die Doku angesprochen. Es gibt auch andere Dokumentationen, die sogar ein bisschen besser sind, muss ich sagen. Aber das war jetzt natürlich vielleicht auch nicht für jeden. Vielleicht war es auch wieder ein Bubble-Ding. I don't know. Aber doch auch viel besprochen. Was sie jetzt nicht so gut ausgearbeitet haben, fand ich, war der Fakt auch, wie die jungen Menschen überhaupt, warum so junge Männer überhaupt diesen Protagonisten aus der Doku folgen. Kannst du jetzt aus deiner Arbeit, die wir uns auch noch gleich mal angucken, sagen, was so faszinierend für diese jungen Menschen sind oder was vielleicht auch die Probleme dieser jungen Menschen sind, dass sie sich an sowas festhalten?
Ja, also ich habe die Netflix-Doku noch nicht gesehen, muss ich sozusagen
Ah, okay.
vorwegnehmen. Es ist so ein bisschen, ja, ich glaube, man erwartet so leicht, dass ich das schon gesehen habe, aber habe ich noch nicht. Aber die Frage kann ich, glaube ich, trotzdem beantworten, weil wenn ich dich richtig verstehe, geht es darum, was zieht eigentlich an so diesen Manfluencern, an diesen maskulinistischen Influencer-Bros irgendwie so an, ne, nehme ich an.
Und ganz kurz, darf ich dich da auch
Ja,
noch,
klar.
ich finde, es geht auch ein bisschen schon ins rechte, mit dem rechten Gedankengut einher. Also das eine
auf
kann
jeden
das
Fall.
andere, ne, sehr
Auf jeden Fall.
befördern.
Auf jeden Fall. Also auch das, also allein schon, wenn man drüber nachdenkt, wer, also dass es einfach unglaublich viele gesellschaftliche Interessenträger gibt und unglaublich machtvolle gesellschaftliche Interessenträger gibt, die davon profitieren, wenn Jungs und junge Männer sich so militarisieren. Also militarisieren als Metapher oder gar nicht Metapher, sondern wirklich militarisieren, also so wehrhaft werden. Da gibt es einfach so viele starke Interessensgruppen. Das einerseits ist da halt irgendwie so eine, die Bundesrepublik und sozusagen diese Demokratie, die über die Wehrpflicht jetzt wieder diskutiert und in unserem Grundgesetz steht, dass eben Männer zum Dienst an der Waffe gezwungen werden können, Frauen können zum Dienst an der Waffe nicht gezwungen werden. Und darauf stützt sich natürlich dann halt auch irgendwie so der Diskurs gerade und spricht halt, versucht natürlich alle Menschen irgendwie so anzusprechen, aber ganz gezielt sozusagen für junge Männer irgendwie so sich attraktiv zu machen, dafür in den Wehrdienst zu gehen und damit denen halt einfach ein Identifikationsangebot zu machen, was damit zu tun hat oder was ihnen ermöglicht, ich darf jetzt eine Rolle spielen, ich bedeute jetzt etwas, ich, meine Stimme oder meine Perspektive ist jetzt irgendwie wichtig, auch wenn ich die völlig wegmachen muss, weil ich mich zum Soldaten irgendwie so machen muss dabei, ne? Also, das ist natürlich, das ist ein unglaublich starker Interessensträger halt irgendwie, so staatliche Gewalt natürlich. Ein zweiter sind rechte Netzwerke, die auf eine andere Weise von der Wehrhaftmachung oder Militarisierung junger Männer profitieren, weil sie eben basically diese, so einen Biologismus nach vorne bringen, also sozusagen sagen, Männer sind so, Frauen sind so und Männer müssen, müssen sozusagen ja, das Vaterland verteidigen vor den Leuten, die dann irgendwie so eindringen würden. Und mit den Leuten sind dann halt einfach Black, Indigenous and People of, Indigenous kann man hier gar nicht sagen, schwarze und Menschen, schwarze Menschen und Menschen of Color gemeint so. Ja, und gegen die muss ich irgendwie da wehrhaft gemacht werden. Und beide sind halt in der Gestaltung von Social Media Oberflächen einfach extrem machtvoll, also und haben extrem viel Einfluss und extrem viel Ressourcen und Geld so dafür da. Und dann gibt es halt einen ganz, ganz großen Teil von so Manfluencern, Influencern, die einfach haufenweise Kohle daran verdienen, dass sie Jungs und junge Männer in so Einsamkeit, Gewalt und auch Blockadeideologien so hineinführen. Also, das ist einfach ein richtig gutes Geschäftsmodell, Leuten zu sagen, dass sie das Opfer sind der Gesellschaft und deswegen jetzt sozusagen alleine durchs Leben gehen müssen und Muskeln aufbauen müssen, damit sie sich durchsetzen können. Aber gleichzeitig sind die anderen auch egal. Und auch die weibliche Anerkennung ist egal, die man ja sowieso nicht bekommt. Und daraus kann man einfach richtig krass verdienen, indem man dann halt die Leute in irgendwelche Pyramidensysteme reinholt oder in irgendwelche Hustlers-Universities reinholt oder irgendwelche, keine Ahnung, Proteinshakes und so verkauft. Nichts gegen Proteinshakes, ich mag Proteinshakes, aber so, you know what I mean? So, also, ja, also, keine Ahnung, man kann da einfach super viel dran verdienen. Das heißt, es gibt einfach unglaublich viele sehr, sehr starke Kräfte online, die so Jungs und junge Männer da reinziehen. Und ich glaube, was dann für die so anziehend und attraktiv daran ist, dass sie eben ihnen eine Perspektive, eine Identifikationsmöglichkeit geben in einer Zeit, in der es halt einfach kaum Perspektive so gibt. Also, was haben denn junge Menschen, ganz, also auch so junge Männer für eine gesellschaftliche Perspektive. Aus einer feministischen Position will ich natürlich sagen, ja, ganz, ganz viel. Männer haben so viele Zugänge, bekommen so total viele Zugänge zu vielen Dingen. Das ist aber was, was 15-, 16-, 17-Jährige noch gar nicht wirklich checken, noch gar nicht wirklich haben. In der Schule auch oft weniger weit sind als die Mädchen zum Beispiel, ne? Das fehlt da ja noch total. Und da hilft halt diese Orientierung dahin, dass Leute ihnen sagen, so kannst du der richtige Mann sein, so kannst du, so bist du, kriegst du die soziale Anerkennung, die dir auch dein Leben lang versprochen wird als Mann in der Gesellschaft.
Ich glaube auch dieses Lösungen und vor allem das gesagt bekommen, das ist ja auch bei der Bundeswehr so krass. Ganz viele junge Menschen sagen, sie wollen dahin, weil Da gibt es so ein geiles Video. Ja, dann kann ich auch mal meine, dann lerne ich auch mal meine Fresse zu halten, sagt der Typ. Und dann denke ich mir so, krass, eigentlich willst du nur gesagt bekommen, was du tun sollst. Und es ist ja auch ein sehr angenehmer Gedanke, ne? Ah, okay, eine Person kommt, gibt mir die Lösungen, wie du schon gesagt hast. Und dann geht es mir vielleicht besser. Und auch dieser Geldaspekt, das sind ja auch ganz oft so Systeme, wo man dir gesagt bekommt, ja, dann verdienst du auch mehr Geld, dann kannst du den geilen Ferrari fahren und dann kriegst du Frauen, weil Frauen stehen nur auf Geld. Und das sind ja eigentlich sehr simple Lösungen und aber auch so kontraproduktiv, weil es viel wichtiger wäre, sich wahrscheinlich auch irgendwie mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, statt sie runterzuschlucken. Und da gibt es eben niemanden, der einem genau das sagt. Und das müsste wahrscheinlich dann eine männlich gelesene Person machen, weil das ist ja auch eine traurige Tatsache, dass sie auf Frauen dann auch nicht so wirklich hören
Ja,
wollen.
genau, also genau, das ist eben voll das Ding, ne? Also es gibt so ein paar Leute, die das machen, es gibt auch Institutionen, die das machen, aber die werden kaum gehört, weil es eben auch, also weil das dazu kommt eben noch so männliche Sozialisierung in dem patriarchalen System. Also und zu der gehört es halt tendenziell natürlich nicht bei allen und das ist immer Spektrum und so weiter, aber so gehört es so tendenziell eben, dass man zum Beispiel nur auf tendenziell auf Männer hört, dass man dann soziale Anerkennung bekommt, wenn man in diesen ganzen männlichen Attributen halt noch besser performt als andere. Und deswegen man halt auch anderen, die offenbar nicht so gut darin performen, weil sie zum Beispiel eine hohe Stimme haben, weil sie flamboyant sind, weil sie vielleicht gar nicht männlich sind oder aussehen, so eben denen dann sozusagen keine Kompetenz zugemessen wird. Und da trifft sich dann eben so wirklich so aktuelle Situation von so Jungs und jungen Männern in der Social Media Umgebung trifft sich eben mit so dieser mit so diesen patriarchalen Erwartungen an Männer, die historisch sind und sich natürlich über die Zeiten ein bisschen immer wieder verändert und angepasst haben, die aber jetzt halt in einem ja in so einer ganz, ganz, ich würde sagen, gefährlichen Mischung stehen. So.
Kann man ungefähr sagen, wie lange es dauert, bis man sich radikalisiert und reicht da wirklich nur Social Media oder müssen da noch andere Dinge passieren?
Also da reicht mit Sicherheit nicht nur Social Media so dafür. Und das ist aber nicht so genau zu sagen. Also vor 5 Jahren ungefähr haben wir mit so einem Radikalisierungsforscher gesprochen und der hat so gesagt, dass es eigentlich 6 Monate braucht, bevor eine Person das erste Mal postet. Die Frage ist ja, ab wann ist es eine Radikalisierung? Wo fängt die an? Ab wann kann man sie irgendwie so feststellen? Und oft stellt man halt so Radikalisierungsprozesse von Leuten im Umfeld in dem Moment fest, wo sie sich das erste Mal irgendwie öffentlich dazu verhalten. Also das erste Mal zum Beispiel was posten oder was ausprobieren im Freundeskreis. Und bevor sie das machen, geht dem wirklich ein langer Zeitraum bevor, wo sie nur Inhalte konsumieren. Ich weiß nicht, ob du das von dir kennst. Also du bist ja jetzt so eine Person, die, glaube ich, nicht so viel Angst davor hat, auf Social Media irgendwas zu posten, nehme ich an.
Nee. Ich sollte mehr Angst haben manchmal.
Aber kennst du so vielleicht, als du angefangen hast oder so, dieses Gefühl von das erste Mal ein Selfie posten, das
Safe.
erste Mal einen Text posten, also das erste Mal so eine Meinung irgendwie so posten?
Ja,
Das ist jetzt
ja.
mit total viel Aufregung verbunden und mit
Ja.
total so einem Gefühl von, oh mein Gott, wie reagieren die Leute darauf? Was bedeutet das? Wie sehen die Leute mich danach? Das machen natürlich auch Leute, die sich in Radikalisierungsprozessen befinden. Also sozusagen, wenn sie dann einmal so einen Take rausbringen, der halt zum Beispiel klar antifeministisch ist oder misogyn oder xenophob, also fremdenfeindlich, so, also dann denken sie natürlich auch darüber nach, wie reagiert das Umfeld darauf? Das sind ja nicht irgendwelche. Also, das sind ja nicht irgendwelche kruden Monster, zu denen sie plötzlich mutiert sind oder so, sondern sie testen natürlich auch aus. Und da geht aber ein monatelanger Prozess bevor, in dem man gefühlt ganz, ganz lange nicht reingucken kann, eben auch, weil wir uns so wenig über unser Social-Media-Verhalten austauschen miteinander und auch öffentlich darüber austauschen.
Ja. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, dass manche mit Absicht provozieren wollen, weil sie gemerkt haben, ah, wenn ich was Provokantes sage, dann löst das ganz viele Kommentare aus, also negative Kommentare, aber selbst das ist egal. Das kam nämlich bei Manosphere so ein bisschen raus, dass die Protagonisten das so richtig gemerkt, Die wollen eigentlich nur die ganze Zeit provozieren, damit es in irgendeiner Form Aufmerksamkeit gibt, weil das ist jetzt die Währung, weil Kommentare sorgen dafür, dass dein Video besser durch die Decke geht, was ja auch eine ganz schlimme Entwicklung im Grunde ist, dieses Ragebait, wo ich dann auch manchmal mich frage, sollte man die dann nicht einfach ignorieren? Aber das ist wahrscheinlich, das muss man so ein bisschen wahrscheinlich voneinander trennen und das weiß man nicht, in welcher Phase sich diese Person dann befindet.
Ja, also ich glaube, im persönlichen Verhalten würde ich das total versuchen zu ignorieren und diese Form der Aufmerksamkeitsökonomien halt einfach irgendwie möglichst nicht supporten. Aber aus so einer analytischen Perspektive gibt es halt super viele Leute, die darauf genau abfahren und reinfallen. Und da hilft uns das, da müssen wir das natürlich kritisieren, aber eigentlich hilft es uns mehr, glaube ich, darüber nachzudenken, was man für Alternativen schaffen kann. Und was man zum Beispiel, was ich finde, zum Beispiel, was eine Alternative geschaffen werden muss, ist, dass Content Creation als eine künstlerische oder kulturelle Praxis verstanden werden muss, die eben auch irgendeine Form von öffentlicher Struktur sozusagen erhält. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Rolle von Kunst und Kulturförderung und freier Kunst und Kultur in so einem demokratischen System, in dem wir ja irgendwie drin sind, ist ja, dass eine Kunst oder eine Form von Kultur stattfinden kann, die sich in kapitalistischen Verwertungslogiken eigentlich nicht von selber tragen kann. Also es gibt ja zum Beispiel Theater und Museen, weil sie sich nicht selber finanzieren könnten, sie aber trotzdem wichtig sind für bestimmte Communities, für den Erhalt und das Erinnern an bestimmte kulturelle Realitäten. So, also es gibt ja so einen großen Grund dafür, warum es eine öffentliche Kunst- und Kulturförderung gibt. Und die hat aber noch nicht so krass Social Media erreicht. Also es gibt natürlich die Funkkanäle, die halt irgendwie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so gehören. Aber das ist ja einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Feld. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja was anderes als die Kunst- und Kulturinstitutionen, die öffentliche Förderung sozusagen bekommen. Und da finde ich, ist noch total viel Luft nach oben, dass wir da so resilient sein können, weil in dem Moment, wo man das macht, kann man halt einfach wirklich qualitativ hochwertige Content Creation machen, die bei den Lebensrealitäten ansetzt bei Leuten und Leute mitnimmt und irgendwie cool ist und zugewandt und einfach was Besonderes ist in dieser Content-Maschinerie, der wir uns befinden. Also wir befinden uns ja literally gerade in einer Zeit, in der wir einerseits geflutet werden von AI-Slop auf der einen Seite und andererseits von CreatorInnen, die verstanden haben, dass Content Creation aktuell am besten funktioniert, wenn ich möglichst lange 5 Stunden am Tag auf Twitch streame und dann sozusagen basically eine Community habe, die jeden halbminütigen Take von mir zu einem Content sozusagen macht. Und das ist also so eine Content-Maschinerie und Produktion von so Content-Quantität, die, glaube ich, einfach contradicted werden kann durch eine öffentlich finanzierte, qualitative Content-Creation, die weniger produziert, aber eben eine Qualität produziert und damit sich in einen, sozusagen, in einen, wie heißt denn das, Wettbewerb sozusagen stellt mit diesem Quantitätscontent. Und in dem Moment kann der eine Wirkung so erzielen. Das wäre jetzt so mein Ansatz irgendwie auf diese Ragebait-Times in Social Media irgendwie tatsächlich reagieren zu können.
Ja, das ist ein total wichtiger Punkt sogar. Jetzt nur wenn ich Förderung höre, denke ich natürlich auch direkt schwarz und so
Ja,
denke
ja.
mir so, oh shit, wie
Ja,
sollen wir das
same.
hinbekommen, ne?
Ja, same. Was ich jetzt so sage, rechnet natürlich irgendwie nicht mit. Also, dass wir uns gerade in einer absoluten Faschisierung irgendwie so befinden und Kunst und Kultur auch dann nicht nur von der AfD, sondern auch von der CDU sozusagen einfach ja so in ihrer Freiheit eingeschränkt wird. Das setzt natürlich voraus, dass es eine Kunstfreiheit gibt und die auch als demokratisches Gut sozusagen erhalten bleibt.
Aber ihr habt da, finde ich, schon einen Beitrag geleistet. Also mit Hacking the Manosphere, das geht ja eigentlich schon in die Richtung. zu sagen. Nur ihr habt ja einen total geilen Kniff reingebracht und da frage ich mich, war das nicht zwischendurch auch schwer, weil ihr habt quasi die Elemente der Videos genommen, die eigentlich in diesem Manosphere-Kosmos ganz gut funktionieren. Ne? Also wo Männer sagen, du musst stark sein, du musst hart sein, niemand schenkt dir was. Ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele Videos zu diesem Thema. Vielleicht schneide ich die jetzt auch am besten rein, damit man da auch wirklich mal eine Ahnung hat, was das überhaupt bedeutet, wenn man da nicht da drin ist. Aber ihr habt jetzt diese Elemente genommen und habt die aber quasi ein bisschen umgedeutet. Aber warum? Also es muss ja voll krass gewesen sein, sich da hinzusetzen, zu sagen, wir machen das jetzt im selben Stil. Kann man
Ja,
das
das
so
klingt,
sagen?
also genau, ja, das haben wir gemacht. Wir haben basically die Ästhetik und die Rhetorik aus so Manosphere-Content-Sachen versucht zu kopieren und dann aber eben Botschaften reingefügt, die wir mit SozialarbeiterInnen abgesprochen haben, Menschen, die sich wirklich kritisch mit so einer zeitgenössischen Männlichkeit oder zeitgenössischen Männlichkeiten auseinandersetzen und eben so einfach eine feministische Arbeit, würde ich sagen, gemacht und halt einfach eine Arbeit, die einfach Leute ernst nimmt und mitnimmt auf dem Weg tatsächlich so patriarchale Geschlechternormen, unter denen ja auch Männer leiden, was ja ein Fakt ist, die am besten irgendwie so überwinden zu können. Und ich glaube, der Grund, weshalb wir das gemacht haben, ist nicht, weil wir Bock hatten auf diese Ästhetik oder diesen Content, sondern der Grund war, dass wir uns eben so intensiv mit diesen Algorithmen auseinandergesetzt haben und gemerkt haben, dass wenn wir diese Ästhetik und die Rhetorik und die Sprache nicht bedienen, wir halt einfach nicht bei den Leuten landen. Wir können die einfach nicht erreichen, wenn wir nicht deren Sprache und ästhetische und damit auch ästhetische Sprache sozusagen sprechen und meinen, weil Social Media so funktioniert, wie es funktioniert, so wie ich es vorhin gesagt habe, mit diesen Empfehlungsalgorithmen, wo man halt in der ersten Sekunde eines Videos entscheidet, ist das für mich? Und wenn da halt irgendwelche Leute, die sich bereits in maskulinistischen Radikalisierungsschleifen befinden, halt so schlimm es ist, aber wenn die halt irgendwie ein blue-haired, obvious feminist Person irgendwie so sehen, dann swipen die halt weiter oder denken halt, okay, das ist jetzt Zielscheibe von meinem Hass, den ich irgendwie abbekomme. So, das haben wir halt so, das mussten wir halt reproduzieren, aber haben es tatsächlich geschafft, dann dadurch in diesen Bubble zu landen und dann aber innerhalb unserer Videos das wieder ein bisschen zu contradicten. Also zu sagen, warum muss ich das eigentlich sein, der dir das sagt? Warum hörst du nicht zum Beispiel auf die Frauen in deiner Umgebung? Viele haben dir sowas bestimmt auch schon gesagt, aber du hörst nicht zu, weil du denkst, dass du immer nur den Bros zuhören so musst, so mäßig. Also das war so diese Idee und das hat auch ganz gut funktioniert als so ein Modellversuch, den wir 3 Monate gemacht haben. Genau.
Und welche Rückmeldungen habt ihr bekommen?
Ja, ich würde sagen, also fast ausschließlich positive. Es gab ab, also die Leute waren total dankbar, haben sich ernst genommen gefühlt, haben sich gesehen gefühlt, haben sich wahrgenommen gefühlt. Und konnten auch so, wir konnten auch so gut Hilfe zur Selbsthilfe vermitteln, also so in Kommentarspalten, dass man sich so gegenseitig auf eine Weise unterstützt, ohne diese Coach-Charaktere irgendwie so zu brauchen. Es gab manchmal so ein bisschen kritische Reaktionen und das war eigentlich immer dann, wenn es so um so Beziehung und Freundin finden oder einen Schluss machen, überwinden. Also wenn es so um solche Dinge geht und man halt irgendwie so Botschaften gemacht hat, die halt irgendwie so gesagt haben, dass Frauen oft eigentlich auch manchmal nur das Beste wollen und nicht einen irgendwie so einschränken wollen, manchmal natürlich auch da ein bisschen oder missverständlich sind in der Kommunikation, aber eigentlich man doch interessiert ist daran, irgendwie on good terms zu sein miteinander. Da wurde dann immer so gesagt, wurde uns dann immer so ein bisschen so Simp-Behavior vorgeworfen, ne? Also von wegen, ja, damit kriegst du auch keine rum, Bro. So, das kam so ein bisschen, weil eben so dieses Konkurrieren um weibliche Anerkennung, aber auch sich gegenseitig dafür schämen, wenn man offenbar um sie kämpft oder so, weil das einfach so ein starkes Narrativ irgendwie so ist in so patriarchalen Männlichkeitsbubbles irgendwie.
Was war denn die überraschendste Erkenntnis auch so für dich?
Das ist eine Erkenntnis, die ich vorher schon wusste, aber die ich dann, kennst du diesen Unterschied, wenn man eigentlich etwas schon weiß, aber es dann emotional versteht?
Ja, mit Sprichwörtern habe ich das ganz oft so oder mit so
Mhm.
Lernen. Da denke ich mir, ja, ich checke das Sprichwort oder ich checke, was mir Leute erzählen, aber erst wenn ich
Ja.
selber in der Situation bin,
Ja,
merke
und
ich so,
dann fühle ich es irgendwie so nach. Und das
ja.
ist halt so dieses, dass Leute, die ich vielleicht vor dem Projekt sozusagen als, also, dass es halt einfach Menschen sind. So, das klingt so absurd, das habe ich sozusagen theoretisch gewusst, aber dann so emotional richtig verstanden. Zum Beispiel an einer Situation, das ist eine Erinnerung, die ich da gerne teile bei diesem Thema. Das hatte in einem Video, was wir gemacht haben, da ging es so darum, Inhalt des Videos war so, du willst, dass deine Freundin ihr Insta löscht, bist du völlig bescheuert, deine Freundin gehört dir doch nicht, warum hast du so ein Besitzdenken oder Anspruchsdenken über an sie? So. Und da hat jemand drunter geschrieben, hab meine Freundin aus Reflex im Keller eingesperrt. Genau. Also so ein richtig scheiß frauenfeindlicher so Kommentar, wo man so sofort, also da hört man, da fühlt man sich als Maggie Messer bestimmt schon so,
Ja, ich
so
wollte gerade sagen,
zurückfreundlich.
ich ja, ich wollte schon wieder auf Mutter gehen und sagen, ja, in welchen Keller von deiner Mutter oder was? Keine
Ja,
Ahnung,
genau.
irgendwie
Ja, und was so diese Reaktion hatten wir erst auch und haben dann überlegt, okay, löschen wir den Kommentar oder nicht?
Ja.
Und wir haben dann erstmal was versucht und wir haben drunter geschrieben, witzig, witzig, Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht ihr in eurer Beziehung mit Eifersucht um?
Aha.
Und dann hat der gleiche Typ drunter geschrieben, ja, also ich weiß nicht, also wir haben uns beide sehr, sehr lieb schon. Also ich würde sagen, sie gehört mir, aber ich gehöre auch genauso ihr. Also wir gehören uns gegenseitig. So.
Ach,
Und das war
krass.
irgendwie voll schön, das so zu lesen, weil es irgendwie gezeigt hat. Und wir haben es auch dann so stehen lassen, weil wir das irgendwie ja kraftvoller fanden, dass da eine Person, die will halt irgendwie witzig sein, die will halt irgendwie so Anerkennung bekommen und macht da halt so einen dummen Spruch. Ne?
Ja.
Aber eigentlich steckt dahinter auch nur eine Person, die einfach genauso fucking unsicher ist, wie
Ja.
wir alle. So.
Ja,
Und
ja,
genauso in der Welt das erste Mal lebt und in der Welt halt irgendwie so Orientierung sucht oder so.
ja.
Und das konnte man dann halt darüber zeigen. Und das haben wir halt auch sehr, sehr oft gespürt. Und ja. Und ich glaube, das ist voll der schöne Takeaway, würde ich sagen, aus diesem Projekt.
Geht das Projekt denn noch weiter oder habt ihr schon was Neues in
Also wir
Planung?
haben zu diesem Projekt, ich weiß nicht, vielleicht ist das interessant für manche, das ist jetzt noch bis Juni, ist es online, haben wir so eine, ist noch so ein Hörspiel online, was wir dazu gemacht haben. Das findet man in der Deutschlandfunk Mediathek unter dem Stichwort Hacking the Manosphere, das haben wir daraus gemacht. Wir versuchen gerade an Geld zu kommen, dass wir einen der Kanäle, wir haben also mit sechs Kanälen angefangen, drei Kanäle, 3 Monate dann gestaltet. Und jetzt wollen wir gerne mit einem dieser Kanäle nochmal so ein Jahr weitergehen und den dann auch übergeben an die Person, die dann auch vor der Kamera zu sehen war, dass die Person das alleine weitermachen kann, so, oder mit der Unterstützung von einem Sozialarbeiterin. Dafür suchen wir gerade eben die Kohle. Und wir haben jetzt wieder für ein neues Projekt Gelder angefragt, also wir haben so einen Antrag gestellt bei der Kulturstiftung des Bundes, dass wir Geld dafür bekommen, dass wir eigentlich so was Vergleichbares mit ganz, ganz verschiedenen Bubbles irgendwie so machen können. Wirklich mal so uns zum Beispiel so Tradwife-Bubbles anschauen, so ganz, ganz spezifisch, nicht nur, dass wir uns lustig machen über Tradwife-Ästhetiken, sondern auch so gucken, was gibt es da für, was wird da eigentlich vermittelt, was wird da Leuten eigentlich gegeben mit, oder so auch verschwörungsideologische Bubbles, in denen eben, ja, so Deep State-Verschwörungen irgendwie so passieren. Was steckt da eigentlich dahinter und kann man das irgendwie hacken, also ästhetisch hacken? Also so mit ganz verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel auch eine Idee ist dabei, dass wir so uns fragen, wie man eigentlich eine Form von so Aktivismus und auch empathiebasierten Aktivismus in Kommentarspalten machen kann, dass so eigentlich so Kommentarspaltentrends entstehen und die dann so die Runde machen. Also da suchen wir, haben wir so einen Antrag gestellt, dass wir so verschiedene künstlerisch-praktische Recherchen und so Feldversuche machen können. So.
Nice, cool.
Ja, mal gucken, ob wir da jetzt die Kohle dafür bekommen. Hoffen wir es
Ey,
mal.
ich drück die Daumen. Aber es ist
Ja.
ja Gott sei Dank sehr aktuell. Also da müsstet ihr eigentlich sehr, sehr gute Karten haben. Aber da spricht vielleicht auch ein
Naja.
sehr naiver Teil von mir gerade. Was hat dich denn als private Person irgendwie auch dazu gebracht, das zu machen? Also hast du da
Ja.
auch ein persönliches Anliegen gehabt Verbindest du da selbst was mit?
Ja, also auf jeden Fall. Also einerseits so dieses, dass ich zu einer Generation gehöre, die mit der Erfindung von Social Media Plattformen groß geworden bin. Also ich bin 93 geboren. Das bedeutet, ich hatte mein erstes Smartphone hatte ich irgendwie erst so in der 11., 12. Klasse oder sowas. Ungefähr da hat das so angefangen, so, dass man so Smartphones hatte. Vielleicht hatte ich auch erst, ja, ungefähr da hatte ich dann so ein Smartphone. Vorher dann so diese Schiebehandys, diese ganze Schüler-VZ, Schüler-CC, MySpace-Era habe ich irgendwie so
Ja.
mitgenommen. Und dann aber auch so diesen Weg zu Instagram und TikTok. Und das waren halt immer Teile, an denen gesellschaftliche Aushandlungsprozesse stattgefunden haben, an denen ein Miteinander gestaltet wird, wo ich gespürt habe, dass das, was ich da erlebe, sich halt einfach niederschlägt in meinem Leben. Und dann habe ich mich halt mit Theater auseinandergesetzt. Also ich komme ja vom Theater, ich habe so Schauspiel studiert. Und Theater war immer was, wo man so lernt, oder so habe ich Theater kennengelernt, wo es nicht, dass es nicht darum geht, alte Stücke zu inszenieren und alte Texte oder so zu sprechen, sondern eigentlich sich als eine Gestaltungskraft seiner Wirklichkeit zu verstehen. Und zwar als eine künstlerische Gestaltungskraft, die über, wo es ums Geschichtenerzählen und ums Begegnungen gestalten geht. Also das ist, was Theater macht. Es erzählt Geschichten und es gestaltet die Begegnungen, in denen diese Geschichten erzählt werden. Und das sind halt beides Kompetenzen, die es online total braucht. Also weil online geht es auch ums Geschichtenerzählen und online geht es auch darum, wie treffen wir uns, wie begegnen wir uns miteinander. Und das sind halt Kompetenzen, die ich gefühlt im Theater gelernt habe. Also so und die wollte ich irgendwie so mit Leuten zusammen, das habe ich nicht allein gemacht, ne, mit relativ vielen Leuten, die auch bis dahin in diesem Weg beim Online-Theater mitgemacht haben, irgendwie so teile. Und so ganz persönlich ist es einfach auch, also ich komme so aus Magdeburg, was halt schon eine Großstadt ist, aber irgendwie vergleichbar zu den Städten. Ich wohne jetzt gerade in Düsseldorf, so ist eine kleine Stadt im Vergleich so. Und irgendwie auch so aus einer Familie oder die halt eine sehr, sehr ostsozialisierte Familie auf eine Weise ist. Und dann bin ich irgendwie so eine Person, die dann irgendwann so nach dem Studium, ich habe in Rostock studiert, dann irgendwie so im Westen abgehauen ist oder so. Auch wenn das alles 20 Jahre nach der Wende und spät und noch und, oder 25 Jahre nach der Wende oder so war, habe ich das Gefühl, dass ich so viel so Ostmentalität so in meinen Knochen habe und dann halt irgendwie aber so diesen ganzen Blick auf den Osten irgendwie so aus den alten Bundesländern irgendwie so krass mitgenommen habe und den auch so ab und zu richtig dolle hasse, weil das die Leute immer so entmündigt und ihnen so die Menschlichkeit irgendwie so wegnimmt. Also das ist auf jeden Fall auch voll das Anliegen, halt sich tatsächlich nicht nur oberflächlich mit so Themen von warum jetzt die AfD in Sachsen-Anhalt aktuell bei knapp 40% steht, irgendwie so zu beschäftigen, sondern eben auch zu verstehen, dass Björn Höcke einfach ein Wessi ist, der so nach Erfurt kam und dann so gesagt hat, ich verstehe euch jetzt alle plötzlich. Also ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer persönlicher Bezug so zu diesem Thema, der mich so beschäftigt. Also wie auch so Ost und West zusammenhängen und was das Ende dieses Systems der DDR irgendwie so bedeutet und was für Geschichten und Erfahrungen er Leute da so, in was für Geschichten und Erfahrungen er da Leute da so zurückgelassen hat, so diese Wende. Ja, das beschäftigt mich einfach total viel. So.
Glaubst du, dass deine Sozialisierung trotzdem dann dementsprechend eine andere war, auch bezogen auf Geschlechterrollen? Weil, also meine Mama, die ist Polin und da ist es viel feministischer zugegangen, aber gar nicht, weil die irgendwie jetzt von Feminismus eine Ahnung hatten, ne, geschweige denn da irgendwas
Oder das
vermitteln
Feminismus
wollten.
genannt
Ja,
hätten.
genau, sondern es waren einfach sehr viele Selbstverständlichkeiten, natürlich auch durch die wirtschaftliche Situation. Klar, Frauen haben gearbeitet, aber jetzt nicht unbedingt, weil man gesagt hat, Freiheit für alle Frauen, ihr dürft arbeiten, sondern sie mussten arbeiten,
Ja, es
so.
braucht halt Arbeitskräfte.
Genau,
Ja, ja.
genau. Aber merkst du das trotz deines Alters, weil es war trotzdem noch ein bisschen frisch, ne? Also
Auf jeden Fall merke ich das. Also, keine Ahnung. Mein größtes feministisches Vorbild ist immer meine Mutter und die würde sich bis heute, glaube ich, selber jetzt nicht direkt Feministin nennen oder so, weil sie halt einfach, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, resoniert voll irgendwie so bei mir. Aber ja, also auf jeden Fall. Also, auch weil in meiner Familie irgendwie, ich glaube, Männlichkeit so ein großes Thema ist. Also so, also es gibt so in meiner Familie halt einfach so eine sehr, sehr dominante, sagen wir mal, männliche Linie und auch so Identifikationslinie, aus der ich mich wie so versucht habe, so ein bisschen so liebevoll so rauszuwinden, irgendwie. Bei aller Liebe, die ich zu meiner Familie habe auch, ne? Aber auch gleichzeitig bildet sich auch in meiner Familie halt irgendwie, bilden sich halt einfach sehr, sehr starke so politische Differenzen ab. So, und auch damit verbundener irgendwie so Schmerz und Entzweiung und so weiter.
Finde, eine Familie bildet voll gut die Gesellschaft ab, wenn man eine große Familie hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns gibt es wirklich, von klein auf gab es eine Vegetarierin und die waren dann auch generell so ein bisschen, damals hätte man gesagt, so Öko oder keine Ahnung. Dann gibt es Leute, die vielleicht ein bisschen mehr ins rechte Spektrum gehen oder ziemlich deutlich und vielleicht auch anfälliger sind für gewisse Verschwörungstheorien. Und manchmal gucke ich dann so und denke mir, krass, bildet eigentlich das ab, was in der Gesellschaft auch abgeht. Aber wenn es natürlich eine kleine Familie ist, dann kann man das
Ja.
wahrscheinlich nicht so gut sagen, aber.
Ja, es ist bei mir auch so. Aber da prägt natürlich immer die Perspektive sozusagen die Deutung. Also, weil ich würde schon sagen, dass es bei mir in der Familie Leute gibt, die einfach so politisch einfach Ansichten haben, die ich halt irgendwie einfach wirklich nicht vertreten würde und wirklich auch gefährlich finde. Und ich habe auch nicht so mega viel Kontakt irgendwie so. Bin ich halt sozusagen, habe ich halt das Bild des so linken Antifa-Dullis irgendwie so weg, ne?
Aber auch da
Ja,
habe ich
aber,
gemerkt,
ah,
da habe
sorry.
ich auch gemerkt, dass die Empathie voll viel bringt und zuhören. Also an Stellen, wo ich eigentlich am liebsten ausgerastet wäre, wirklich
Ja.
ausgerastet, trotzdem ruhig geblieben bin und Fragen gestellt habe, das hat mich dieser Person näher gebracht und wieder mehr Möglichkeit gegeben, auch ein bisschen einzulenken.
Interesting, weil da bin ich zum Beispiel bei meiner Familie teilweise noch gar nicht. Also auch weil ich lebe einfach auch nicht da. Ich verbringe kaum Zeit so in Magdeburg so. Aber da ist es bei mir zum Beispiel anders als in den Kommentarspalten. Jetzt dreht sich sozusagen das. Also da das ist mir einfach das ist zu emotional für mich. Also es ist zu viel Ballast, es ist zu viel Geschichte, es ist zu viel auch unverarbeitetes Trauma. Irgendwie so, dass ich da einfach noch gar nicht bin und vielleicht auch gar nicht hin will
Nee,
gerade,
musst du auch
also
nicht,
aktuell
muss man
so.
nicht. Jetzt eigentlich gäbe es einen Glückskeks, aber den haben wir
Ja.
natürlich nicht. Und jetzt
Oh.
habe ich mich gefragt, ob du vielleicht, meistens sind ja Zitate in einem Glückskeks drinnen, ob du vielleicht ein Zitat hast, das dir besonders gut gefällt oder wo du sagst, so das entweder aktuell oder grundsätzlich eins, das dich sehr prägt oder so.
Ja.
Ja.
Und das ist eins, bin mit Sicherheit nicht ich die erste Person, die das gesagt hat, aber es ist auch aus einem Gedankengang von mir, aus diesen ganzen Beschäftigungen entsprungen. Und dieses Zitat ist: Hoffnungslosigkeit von AntifaschistInnen ist das wichtigste und stärkste Werkzeug von FaschistInnen.
Oh,
Bam!
oh, oh, das ist ein guter Reminder, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich bin manchmal kurz vor der Hoffnungslosigkeit.
Yes, yes,
Oh
yes.
Gott,
Let's
okay.
step into Hope Core. We
Ja.
don't need, we don't, we really, really, really don't need Hopelessness Core. Das ist das Werkzeug der Feinde.
Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich verarsche mich selbst mit dieser Hoffnung. Also dieses realistisch sein und hoffen, also es ist manchmal nicht so
Ja, da komme
ganz.
ich aus dem Theater und kann sagen, manchmal ist es schön, uns selbst zu verarschen.
Alright,
Bam,
fake
ich
it
sag's ja.
till you make it.
Ich sag, ja, das ist Theater. Deswegen sage ich, also deswegen, ich bin ja so eine Theatermaus. Also ich habe hier so ein Tattoo mit so Theatermasken. Ich bin durch und durch Theatermaus.
Ja, und du hast auch die Ohren hier, habe ich
Ja,
gesehen. Nee, hier.
meine Katzenohren habe ich auch als Tattoo. Ich trage manchmal so Katzenohren in so öffentlichen Auftritten, jetzt gerade nicht, aber ich habe die auch als Tattoo.
Ich
Ja.
liebe die, ich liebe
Ich
die.
auch.
Und du darfst natürlich auch dem nächsten Gast, der nächsten Gästin, da darfst du natürlich auch jetzt eine Frage stellen. Also ich weiß auch hier nicht, wer es sein wird, und ich finde das
Ja.
eigentlich ganz gut, dass ich das nicht weiß.
Dann setzen wir genau daran an und sagen und fragen, was gibt dir Hoffnung?
Oh ja, love it,
Das ist eine
love
große
it.
Frage für den Anfang beim nächsten
Yes,
Podcast.
liebe ich. Und es erinnert mich
Geil.
dann wieder, weißt du, weil ich vergesse ja auch
Ja.
ganz schnell Sachen.
Ja.
Sehr gut. Ja, cool. Ey, vielen, vielen Dank, dass du uns nicht nur einen Einblick gegeben hast, sondern ich hoffe auch Leuten so ein bisschen wir den Leuten mitgeben konnten, wie sie sich in Zukunft auch vielleicht, ob es jetzt die eigene Haltung ist oder auch wirklich in der Praxis, engagieren können, weil das ist ja irgendwie eine Form von Engagement.
Ja, also Dankeschön, ich find's voll schön. Ich fand's voll schöne Gespräch.
Voll. Ich kann es immer nicht einschätzen. Immer wenn ich denke, es ist ein gutes Gespräch, höre ich es mir manchmal an und denke mir, oh Maggie, was laberst du für eine Scheiße? Aber Gott sei Dank geht es ja nicht darum, was ich sage. Es geht ja auch in erster Linie darum, was auch du sagst.
Ich fand es ein richtig schönes Gespräch. Ich fand
Sehr schön.
es so geil, dass wir es so geschafft haben, voll in so Themen plötzlich reinzusteppen und reinzugehen, ohne so Vorwarnung oder ohne so smoothe Überleitung darin. Ich hatte das Gefühl, wir jumpen so voll rein gerade und das mochte ich irgendwie voll.
Sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat oder der Podcast, dann könnt ihr dem Ganzen natürlich einen Daumen nach oben geben, eine gute Bewertung abgeben. Schreibt uns auch gerne was in die Kommentare, wie ihr. Warte mal, ich muss eine Frage formulieren.
Was gibt
Hast du
euch
eine Frage?
Hoffnung?
Was gibt euch Hoffnung? Ja, das ist super. Ja, was gibt euch Hoffnung? Und abonniert den Channel, aber am Ende folgt eurem Herzen.
Was für ein schöner Slogan, by the way.